Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Radio Horeb und auch bei Radio Maria in Südtirol. Herzlich willkommen, das sagt Ihnen Claudia Kundrun. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder sich Zeit genommen haben und in dieser Sendereihe Spiritualität eingeschaltet haben. Denn wir sind heute wieder mit Pater Hans Burb, Palottiner und Exerzitienmeister im Haus St. Ulrich in Hochalting verbunden. Pater Burb wird uns wieder weiter in einen weiteren Teil, im fünften Teil, nämlich über die Barmherzigkeit Gottes einführen. Und erstmal darf ich Sie, Pater Burb, herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüße Gott.
Ja, Pater Burb, also der fünfte Teil, Barmherzigkeit Gottes. Es gibt also noch viele Aspekte, die Sie uns näher bringen wollen. Dann freuen wir uns darauf sehr.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja letztes Mal so, nicht gerade mittendrin, aber so gegen Schluss eines Themas abgebrochen, weil Zeit drum war, nämlich über die Heiligkeit. Was Jesus da alles möchte sagen, der Schwester Faustina für Wege weist zur Heiligkeit. Und das sind auch die Wege, die für uns zum gleichen Ziel führen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, am Schluss habe ich gesagt, verhandle nie mit der Versuchung, sagt der Herr. Also wenn Sie so verhandeln, ja, soll ich nicht, soll ich stehlen oder soll ich nicht stehlen, soll ich es liegen lassen oder mitnehmen, Sie Zepper, nicht? Oder für jede Sünde kann man so sagen, nicht? Verhandle nie mit der Versuchung. Schließ dich sofort in mein Herz ein und bei der nächsten Gelegenheit enthülle sie, diese Versuchung, vor dem Beichtvater. Denn dann platzt sie, kann man sagen. Dann verliert sie ihre Kraft. Auch jegliche andere Versuchung gegen den Glauben, gegen die Sitten oder was auch immer. Also verhandle nie mit der Versuchung. Also stelle nie Gott und gleichsam den Versucher auf die gleiche Ebene. Gib nicht beiden die gleiche Chance. Das ist gemeint. Dann zieht sich nach der ganzen Tradition und Erfahrung Christus zurück. Der lässt sich nicht auf eine Stufe mit dem Versucher stellen. Dann haben wir noch gesagt am Schluss, die Eigenliebe stelle auf den letzten Platz, damit sie deine Taten nicht verdirbt. Eigenliebe ist gemeint diese egoistische, die wo nur, ja, ich bin das Maß der Dinge und was nützt mir, ohne zu fragen, ob das auch dem anderen nützt oder sogar schadet. Und ertrage dich selbst in großer Geduld. Ich denke, liebe Zuhörer, das verstehen wir. Wenn wir den Weg der Heiligung gehen und dabei uns erleben mit all den inneren Abgründen, was da alles hochkommt, uns erleben, wie wir sind und was wir sind, dann verstehen wir den Satz, ertrage dich selbst in großer Geduld, dass du nicht so bist, wie du eigentlich sein willst. Das verlangt Geduld. Das kennen wir alle. Und dann wollen wir weiterfahren. Er sagt dann, vernachlässige nicht die innere Abtötung. Vernachlässige nicht die innere Abtötung. Das heißt, dieses, ja, von der Neugier angefangen, verstehen Sie, alles gesehen haben wollen und so weiter, dass wir darauf auch ein Augenmerk legen, was da alles an Begehrlichem aus unserem Innern aufsteigt. Und dann sagt er, rechtfertige die Meinung der Vorgesetzten und des Beichtvaters stets vor dir selber. Rechtfertige sie vor dir selber. Schauen Sie, wie oft passiert es, dass, wenn Sie Vorgesetzte haben, je nachdem, oder auch kirchliche Vorgesetzte, oder eben Beichtvater, dass sie Ihnen etwas sagen, wo Sie nicht einverstanden sind. Oder wo Ihnen nicht passt. Das können wir alle. Und da sagt Jesus, wir sollen sogar ihre Meinung vor uns selber rechtfertigen. Das heißt, dass ich mir klar mache, das, was der will, das hat einen Sinn. Es hat eine Berechtigung. Auch wenn ich es vielleicht noch nicht durchschaue. Aber ich ahne, dass Gott vielleicht durch den Beichtvater oder den Vorgesetzten mir etwas sagen will. Vielleicht mich von meinem Besserwissen wegführen will. Also deshalb, rechtfertige die Meinung der Vorgesetzten und des Beichtvaters stets vor dir selber. Das Gegenteil wäre kritisieren, an diesen Meinungen herumkritisieren, sie in Frage stellen, nicht, oder schimpfen, das wäre das Gegenteil. Es geht ja um den Weg der Heiligung. Denn Gott Jesus spricht ja immer wieder davon, dass er durch diese sogenannten Vorgesetzten oder Beichtvater selber zu mir sprechen will. Nicht? Und das muss ich nicht immer verstehen. Aber wenn ich weiß, dass er dahinter steht, wenn er irgendetwas möchte, dann ist mir das auf dem Weg der Heiligung viel wichtiger, als zu verstehen, was die ja, wirklich jetzt meinen. Dann, was dazu gehört, meide die Murrenden wie eine Seuche. Meide die Murrenden wie eine Seuche. Sie erinnern sich an Paulus im Philipperbrief, murrt nicht. Wie viele von ihnen murrten, und er meint, die in der Wüste damals, Israel in der Wüste im Alten Testament, und sie sind umgekommen durch die Schlangen, weil sie gemurrt haben gegen Mose, gegen Gott, weil sie eine Bastard. Nicht? Murren, das ist dieses, ja, Zweifeln an der Liebe Gottes, Murren gegen Gott, nicht einverstanden sein, all dieses Ding. Und da sagt er, meide die Murrenden wie eine Seuche. Weiter sagt er, mögen alle handeln, wie es ihnen gefällt. Du aber handle so, wie ich es von dir verlange. Das heißt, es ist wichtig, auf dem Weg der Heiligung, dass wir Hörende sind. Auf den Herrn hören, was will er von mir? In diesem Augenblick, in der Situation. Nicht? Zum Beispiel, was will er durch den Vorgesetzten mir sagen? Gerade wenn sein Wort oder das, was er von mir verlangt, mir nicht behagt, nicht schmeckt. Nicht? Sie aber weiß, der Herr will es. Das genügt mir. Dann beachte so treu wie nur möglich die Regel. Hier ist gemeint jetzt konkret die Ordensregel. Ja. Für uns würde das bedeuten, einfach auch die Regel, die unser Leben ordnet. Ich meine jetzt die ganz allgemeinen göttlichen Gesetze als Regeln. Ob ich jetzt verheiratet oder unverheiratet in der Welt lebe, nicht? Beachte so treu wie nur möglich die Regeln. Nicht? Was ist die Lebensregel für einen unverheirateten Christen oder einen verheirateten Christen? Nicht? Nach erlittenem Ärger überlege, was du der Person, die dir Leid zugefügt hat, Gutes tun könntest. Also da muss ich schon ein Stück über den Schatten springen. Da spüren Sie, es hat mit der Nächstenliebe zu tun, es hat sogar mit der Feindesliebe zu tun. Es ist also alles auf dieser Ebene des Evangeliums, wie Sie genau spüren. Nach erlittenem Ärger, also durch irgendeine vielleicht üble Tat eines anderen, überlege, was du der Person, die dir Leid zugefügt hat, Gutes tun könntest. Fällt Ihnen gleich jemand ein? Und jetzt überlegen Sie mal, was könnte ich dem Gutes tun? Vielleicht sogar unauffällig. Vielleicht ein gutes Wort sagen oder einen kleinen Dienst tun, der sich gerade so ergibt, so von selbstverständlich. Ja? Aber dass wir einfach auch gleich konkret mitdenken. Was bedeutet das für mich? Dann sagt er, schütte dein Herz nicht nach außen aus, sondern schweige, wenn man dich rügt. Schütte dein Herz nicht nach außen aus. Wissen Sie, ich muss nicht gleichsam der ganzen Welt erzählen, was in mir vor sich geht. Ich muss nicht meinen Weg der Heiligung jedem gleichsam so unterbreiten, damit sie mich heilig sprechen, auf Deutsch gesagt. Schütte dein Herz nicht nach außen aus, sondern eigentlich will Jesus sagen, du, ich bin in dir. Komm zuerst einmal zu mir und erwarte nicht mehr von den Menschen, als was sie geben können. Erwarte alles von mir. Das steckt doch dahinter. Und dann eben schweige, wenn man dich rügt. So wie er auch geschwiegen hat vor Pilatus. Denn, wissen Sie, wenn ich nicht schweige, wenn ich dann dagegen kontere, das kostet mich unheimlich viel Kraft. Und die Angriffe des anderen werden noch umso mehr. Es wird immer schlimmer, aber nicht besser. Sondern er sagt, schweige, wenn man dich rügt. An einer anderen Stelle sagt er sogar, und wenn man dir ein Unrecht tut, wenn es zu viel wird, dann werde ich eintreten und für Ordnung sorgen. Dann sagt er noch, frage nicht alle nach ihrer Meinung, sondern nur deinen Seelenführer. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sicher gut meinen, aber falsch tun. Die nämlich alle möglichen Leute um Rat fragen in einer bestimmten Sache. Nicht? Und dann wählen sie das aus, was ihnen am besten gefallen hat. Das bringt überhaupt nichts. Er sagt klipp und klar, frage nicht alle nach ihrer Meinung, sondern deinen Seelenführer. Weil er nämlich schon an einer anderen Stelle gesagt hat, was ich dir durch den Seelenführer oder Beichtvater sage, ist noch viel sicherer, als wenn ich es direkt zu dir sage. Schon ein tolles Wort. Nicht? Darum soll ich nach seiner Meinung fragen, um die Meinung Jesu zu erfahren. Und nicht dann viele Meinungen zu haben und dann das, was mir passt, rauszuholen. Da geht es ja nicht mehr um den Willen Gottes, sondern um meinen eigenen. Und er sagt dann, vor deinem Seelenführer sei aufrichtig, einfach wie ein Kind. Also einfach in diesem Bewusstsein, Jesus selber wird mich durch ihn führen und mir gleichsam die Worte geben, die er vielleicht selber auch gar nicht selber finden könnte. Und dann noch auch ein wichtiges Wort auf diesem Weg der Heiligung, lasse dich durch Undank nicht entmutigen. Schauen Sie, wie viele werfen die Sichel ins Korn, kann man sagen, weil sie enttäuscht worden sind durch Undank. Sie haben irgendwelche Dinge gut gemeint, gemacht und bekommen statt Dank eigentlich eher noch Kritik, nicht, das hätte man besser machen können und so fort. Sie kennen ja solche Sachen. Und viele, nicht wenige Menschen resignieren dann, machen nichts mehr. So à la preußischem König, mach euren Dreck alleine. Ja. Das ist alles wichtig. Lasse dich durch Undank nicht entmutigen. Sondern weißt du, musst dich fragen, wofür habe ich es denn getan? Habe ich es für die Menschen getan? Habe ich es getan, um Dank und Anerkennung zu bekommen? Oder ging es mir einfach um den Willen Gottes zu tun? Oder den Menschen etwas Gutes zu tun? Und wenn das halt nicht versteht, nicht richtig aufnimmt, gut, sein Problem. Aber wenn Sie das, was meine Absicht war, das hat Bedeutung vor Gott. Das verändert die Welt und das ist wichtig. Und deshalb brauche ich nicht mich entmutigen lassen. Dann sagt er noch etwas Interessantes. Forsche nicht neugierig nach den Wegen, auf die ich dich führe. Ich glaube, das verstehen Sie auch. Wir wollen ja immer schon wissen, wie Gott mich führt. Wir wollen ja schon wissen, ja, welche Kurven kommen jetzt. Oder wo geht es mal so durchs dunkle Tal? Oder wo geht es über die sonnige Höhen in meinem Leben? Wir wollen es immer gern wissen. Wir hätten am liebsten eine Wanderkarte vor uns bis zum Endziel, wie Gott uns führt. Sehen Sie, aber das ist ja kein Vertrauen, wenn ich alles schon wissen will. Sondern ich traue ihm und lasse mich von ihm führen. Also forsche nicht neugierig nach den Wegen, die ich dich führe. So ein Leben im Augenblick und überlass dich dieser Führung des Herrn. Und dann sagt er noch, wenn Ermüdung und Unlust auf dein Herz eindringen, Ermüdung und Unlust, kennen wir ja, dann fliehe vor dir selber und berge dich in meinem Herzen. Das ist meines Erachtens ein wichtiges Wort auf dem Weg der Heiligung, denn da bleiben viele stehen, wenn dann Ermüdung, Mocke, Lust mehr zum Beten und so immer nach dem Willen Gottes fragen, ich mache jetzt lieber, was ich will, oder wir tun gar nichts mehr. Wenn Sie diese Ermüdung und diese Unlust, die hindert viele, den Weg der Heiligung weiterzugehen. Ja. Er sagt, fliehe vor dir selber bei dieser Ermüdung und Unlust. Und verberge dich in meinem Herzen. Und dann sagt er noch, fürchte dich nicht vor dem Kampf. Wir möchten immer gern friedlich den Weg der Heiligung gehen, so mit Kreuz und Fahne gleich dem Endziel zu, nicht? Nein, er sagt, fürchte dich nicht vor dem Kampf. Unser Leben ist ein Kampf. Es ist ein dauerndes Entscheiden zwischen Gut und Bös, zwischen Gott und dem Widersacher, könnte man sagen. Oder auch zwischen meinem Egoismus und dem Willen Gottes. Ja? Fürchte dich nicht vor dem Kampf. Denn wissen Sie, im Kampf, da werden wir gestählt. Da werden wir kraftvoll. Da wächst Heiligung. Er sagt dann dazu, oft schreckt allein der Mut die Versuchung ab und sie wagen nicht, uns anzugreifen. Also wenn wir einfach den Kampf mit der Versuchung und so weiter, wenn wir den Kampf nicht fürchten, dann sagt er, wird die Versuchung schon durch diesen Mut abgeschreckt. Und die Mächte der Finsternis wagen, uns nicht mehr anzugreifen. Und dann deshalb kämpfe immer in der tiefen Überzeugung, dass ich bei dir bin. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist sein Name, Immanuel. Gott ist mit uns. Und immer, ob ich was fühle oder nichts fühle, immer ist er bei uns. Kämpfe immer in der tiefen Überzeugung, dass ich bei dir bin. Und lasse dich nicht vom Gefühl leiten, denn nicht immer unterliegt dieses Gefühl deiner Macht. Ich denke, das ist eine zum Teil bittere Erfahrung, die wir schon gemacht haben. Wenn Sie das Gefühl der Unlust und Gefühl der Trockenheit und das Gefühl der Langeweile und so weiter, all die Gebetsschwierigkeiten, das sind alles Gefühle. Er sagt, lasse dich nicht vom Gefühl leiten. Denn sonst höre ich auf mit Beten. Dann höre ich auf, konsequent Christus nachzufolgen. Dann gehe ich meinen eigenwilligen Weg. Das, was mir passt. Und das ist ja heute dieses lasterhafte Verhalten. Das muss man schon so nennen. Das heißt, das, was ich fühle, das ist wahr. Ich soll das tun, was mir gut tut. Also reiner Egoismus. Aber reiner Egoismus zerstört sich selber. Nicht? Deshalb haben wir so viele zerstörte Leute, ja. Lasse dich nicht vom Gefühl leiten, denn nicht immer unterliegt es deiner Macht. Der ganze Verdienst liegt im Willen, sagt Jesus. Schau, das ist wichtig. Verstand und Wille sind die Fähigkeit der Geistseele. Wenn Sie, die Gefühle sind manchmal eine ganz andere Richtung. Lustlosigkeit ist ja ein Gefühl, ja. Die gehen manchmal in eine ganz andere Richtung. Oder Gefühl der Begierde, ich möchte das hätte ich gern und jenes hätte ich gern und weiß der Kuckuck was. Nicht? Aber wichtig ist, entscheidend ist, der Erkenntnis, Verstand und Wille, das zählt vor Gott. Und das ergibt das ganze Verdienst. Nicht meine Gefühle bringen mir Verdienste, sondern das, was ich will, mein Wille. Nicht? Der ganze Verdienst liegt im Willen. Das vergessen so viele. Nicht? Dass ich das, was ich will, ist vor Gott entscheidend. Und nicht die Gefühle, die vielleicht in irgendeine andere Richtung gehen. Dann sagt er, in den kleinsten Dingen sei abhängig von deinen Vorgesetzten. Das sagt er jetzt zu einer Ordensfrau. Aber es gilt ja eigentlich für uns auch, wir haben ja auch alle Vorgesetzte, so ist im Glauben, ob das der Papst, der Bischof ist oder wer auch immer, oder im Geschäftsleben, wo ich eben angestellt bin, habe ich auch Vorgesetzte. In den kleinsten Dingen sei abhängig von deinen Vorgesetzten. Sagen Sie, wenn ich da dauernd im Clinch liege, dann macht mich das krank. Wenn ich aber wissen darf, Herr, durch sie willst du mir etwas sagen. Und selbst durch ihr Ungenügen, durch ihre Begrenztheit, kannst du mir etwas sagen. Und die benutzt du vielleicht sogar, um mich noch tiefer in die wahre Heiligkeit zu führen, nämlich weg von mir selber, hin zu dir. Dann sagt er, ich halte dich nicht hin mit Versprechungen des Friedens und des Trostes, sondern bereite dich auf große Kämpfe vor. Also er schmiert uns kein Honig ums Maul auf diesem Weg der Heiligkeit. Er hält uns nicht hin mit wunderbaren Versprechungen von Friede und Trost, es wird dir gut gehen auf dieser Welt, sondern er bereitet uns auf große Kämpfe vor. Das heißt, unser Leben ist ein Leben in der Entscheidung. Und wisse, dass du zurzeit auf einer Bühne stehst, wo die Erde und der ganze Himmel auf dich schauen. Ein interessantes Wort, das man fast ähnlich bei der heiligen Hildegard von Bingen findet, wo sie sagt, Engel und Menschen warten auf die Entscheidung des Menschenherzens. Also die ganze Schöpfung und die Engel, also der Himmel, Erde und Himmel, warten auf die Entscheidung des Menschenherzens. Denn davon ist alles abhängig. Entscheidet er sich für Gott und für das Gute oder entscheidet er sich für das Böse, für die Sünde, dann ruiniert er die ganze Schöpfung. Nicht? Das ist ein ganz ähnliches Wort. Nicht? Wisse, und das gilt für uns alle, wir stehen in diesem Leben wirklich auf einer Bühne, wo die Erde und der ganze Himmel auf uns schauen. Nämlich, wie unser Herz sich entscheidet. Damit bauen wir das Reich Gottes auf, bis wir gesagt haben, bauen wir auch die Erde auf, vollenden wir sie oder zerstören wir sie? Darum sagt Hildegard von Bingen, dass der Mensch durch die Sünde die ganzen Elemente ruiniert. Und die Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, wehren sich gegen den Menschen. Sie wehren sich gegen den Menschen. Erde, das sind Erdbeben, Luft, die Stürme, Wasser, Überflutungen, Feuer, nicht? Das sind lauter bekannte Sachen. Und genau diese vier Elemente sind so schlimm in unseren Tagen auf der Welt, wie sie vorher nie waren. So wütend. Ja? Und wirklich spürt, wie Hildegard von Bingen sagt, sie wehren sich gegen den Menschen, der sie ruiniert mit seiner Sünde. Aber das ist ja unwissenschaftlich, verstehen Sie? Aber das wäre die Erklärung. Und die Umkehr wäre die Heilung. Auch der Erde. Darum verstehe ich nicht, dass die gleichen, die da dauernd für die Erhaltung der Erde sind, aber dann genauso Gesetze machen, die also katastrophale Sünden sind. Nicht? Also genau das Gegenteil. Und er sagt, kämpfe wie ein Ritter, damit ich dich belohnen kann. Sie merken, es geht ihm gerade auf dem Weg der Heiligkeit um wirkliche Entscheidung. Nicht? Und da ist der Wille entscheidend und nicht die Gefühle. Und fürchte dich nicht unnötig, denn du bist nicht allein. Fürchte dich nicht unnötig. Im Evangelium kommt das fürchte dich nicht 365 Mal vor, für jeden Tag einmal. Nicht? Das scheint mir ein wichtiger Zuruf Gottes zu sein. Fürchte dich nicht. Spüren ja, wie viel Menschen heute von Furcht und Angst eigentlich dauernd bedrängt sind. Was die Verantwortung für andere angeht, sagt er, wisse, meine Tochter, wenn du nach Vollkommenheit strebst, wirst du viele Seelen heiligen. Wenn du nach Vollkommenheit strebst, wirst du viele Seelen heiligen. Das heißt, unser Weg zur Heiligkeit, zur Vollkommenheit, ist zugleich ein Weg der Heiligung vieler Menschen. Das heißt, viele werden dadurch selber das Heil finden. Also wir gehen nie den Weg privat für uns. Wir nehmen immer viele mit, weil wir ja ein Leib in Christus sind. Und viele sind von mir und meinem Weg der Heiligung abhängig. Auf ihrem Weg zu Gott. Und in ihrer Entscheidung für Gott oder gegen ihn. Falls du aber die Heiligkeit nicht anstreben solltest, würden dadurch viele Seelen unvollkommen bleiben. Das ist die andere Seite, sagt er. Wisse, dass ihre Vollkommenheit von deiner Vollkommenheit abhängen wird und der größere Teil der Verantwortung auf dich fällt. Also wenn diese anderen nicht zur Vollkommenheit kommen, liegt die Verantwortung bei mir. Denn durch meinen Weg der Heiligung hätten auch sie diese Gnade bekommen. Und dadurch wiederum wäre unheimlich viel Gnade in die Welt geflossen, sodass viele gerettet werden könnten. Das ist ja das Wunderbare. Ich nehme viele dann mit auf den Weg der Heiligung und durch sie alle wird Gnade frei für die Rettung vieler, die sonst verloren gingen. Also Heiligkeit ist nichts Privates. Es hängt viel Heiligkeit mit andermeinen. Das ist etwas, was man in der Kirchengeschichte wunderbar beobachten kann. Dort, wo große Gestalten waren, waren in ihrem Umfeld immer auch ein Großteil wirklich ringender und heiligmäßiger Menschen. Das wären so ein paar Gedanken, die Jesus so ihr sagt, im Blick auf den Weg zur Heiligkeit. Es sind Gedanken, die eigentlich aus der Gesamttradition bekannt sind, aber es ist manchmal gut, wenn man es wieder so satzmäßig, wie es der Herr so wunderbar sagt, hört. Und vor allem, wenn man es dann von ihm hört. Er sagt mal einmal noch etwas über das Schweigen. Sie wissen ja, heute ist ja alles laut und alles ist am Blabbern. Und das sagt er einmal zu ihr, in dem Moment, als ich vor Herodes stand, erbat ich dir die Gnade, dich über die Verachtung der Menschen zu erheben und meinen Pfaden treu zu folgen. Schweige, wenn man deine Wahrheit nicht anerkennen will, denn dann sprichst du noch beredter. Also sogar im Moment vor Herodes hat er an sie gedacht, er hat auch an sie und mich gedacht. Seinem Leiden waren wir präsent in unseren Entscheidungen, gut oder bös. Und er erbat dir die Gnade, sich über die Verachtung der Menschen zu erheben. Also wenn die Menschen mich verachten, dass ich mich darüber erhebe, das heißt mich nicht herabziehen lasse, und dass ich meinen Pfaden treu folge, den Pfaden der Nachfolge. Und auch dort schweige, wenn man ja die Wahrheit, die ich sage oder lebe, nicht anerkennen will. Dann kommt noch ein Bereich, der, glaube ich, für uns auf diesem Weg der Nachfolge Christi ganz hilfreich ist. Nämlich, er spricht von den kleinen Gnaden. Es hört sich immer etwas seltsam an, wenn man diese unaussprechliche, ewige, göttliche Wirklichkeit in menschliche Worte bringt. Große Gnaden, kleine Gnaden, was ist das? Ja, das kann man ja nicht fassen. Aber es ist halt ein Begriff, der uns ein bisschen was ahnen lässt. Und da sagt er, das war vor ihren ewigen Gelübden, da sagt er, in diesem Augenblick geben die Vorgesetzten bekannt, welche Schwestern die ewigen Gelübde ablegen sollen. Also es hat immer der Konvent oder die Leitung hat dann beschlossen, wer ist zu den ewigen Gelübden zugelassen und wer nicht. Und da sagt er ihr, nicht alle werden diese Gnade erlangen, doch daran sind sie selbst schuld. Und dann kommt es, warum? Wer kleine Gnaden nicht nutzt, erhält auch keine großen. Wer kleine Gnaden nicht nutzt, erhält auch keine großen. Wie soll man das verstehen? Kleine Gnaden, das ist das ganz Alltägliche. Dass du diesem Alltäglichen einfach mein Ja sage, dass du dieser Gnade des Alltäglichen, die ich ja jeden Tag bekomme, wenn Sie beten, ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Gemeint ist ja das, was ich heute notwendig auch an Gnaden brauche. Nicht bloß jetzt für den Magen, sondern auch im geistigen Sinn ist das gemeint. Brot ist in der Bibel das Lebensnotwendige. Und zwar für den ganzen Menschen. Also für diese unscheinbaren Gnaden, dass ich überhaupt leben kann, dass ich arbeiten kann, dass ich ja, mich für dies und jenes entscheiden kann. Das sind ja keine überwältigenden Gnaden, die groß auffallen. Aber es sind so Gnaden, die mich, wenn ich Ja sage, wenn ich zustimme zum Willen Gottes, die mich dann durchtragen. Nicht? Dass ich Unannehmlichkeiten einfach schweigend annehme, wie er vorhin gesagt hat, sind so kleine Gnaden, und wo ich dann merke, ich habe es geschafft, ich bin durchgekommen. Ja? Die kleinen Gnaden, die haben mich durchgerettet, die haben mich durchgetragen. Aber natürlich immer im Verbund mit deinem Ja. Mit meinem Ja. Ja, so soll es geschehen, meinetwegen. Vielleicht eine unangenehme Arbeit, die lasse ich jetzt nicht liegen und schiebe sie anderen zu, sondern ich sage ja, ja, das ist dein Wille und ich tue es. Und ich habe diese Gnade, es zu tun. Ja? Und das heißt auch die Gnade, dass dieses schlichte Tun gnadenhaft fruchtbar wird. Ja? Das könnte man so nennen, kleine Gnaden. Und da sagt er eben, wer kleine Gnaden nicht nutzt, der hält auch keine großen. Die großen, die mir dann auch helfen in großen schweren Situationen durchzukommen, ohne zu verzagen, ohne zu verzweifeln, ohne gleichsam von Gott abzufallen, drückst du mal ganz extrem aus, oder mit ihm zu murren, sondern dass ich auch da sogar das Ja zusammenbringe. Große Gnaden auch in großen Dingen, vielleicht auch dann große Gnaden im Gebet, große Gnaden in verschiedenen Dingen, nicht? Also wer kleine Gnaden nicht nutzt, der hält auch keine großen, denn Gott zwingt sich nicht auf. Drum ist eben diese tägliche Treue, diese Treue im alltäglichen Leben, so eine wichtige Sache. Denn sie bereitet das Größere in meinem Leben vor. Und er sagt dann, dir, mein Kind, ist diese Gnade gegeben, nicht? Nämlich sie nutzt die kleinen Gnaden und erhält dafür große. Diese kleinen, des alltäglichen Lebens. Ja. Und einmal sagt er ihr, meine Tochter, nimm die Gnaden, die von den Menschen verschmäht werden, nimm so viel du tragen kannst. Das heißt, Gott hält, es hört sich wieder so sachlich an, aber man muss es ja irgendwie ausdrücken, Gott hält täglich Gnaden bereit, die er den Menschen geben will zu ihrer Heiligung, ja, dass sie auch in diesem Leben glücklich leben können, aber sie bitten gar nicht darum. Sie nehmen sie gar nicht an. Sie leben ihr Leben selber. Sie machen alles selber, so als ob sie Gott nicht bräuchten. Und überleg doch mal, wie oft wir so leben. Wir stehen auf und schaffen und tun so und wir bitten Gott gar nicht, gib mir die Kraft und die Gnade, die ich heute brauche, um das zu bewältigen, was heute ansteht. In der Begegnung, in der Arbeit, im Tun. Wir fangen einfach an. Ja. Das heißt, wir benutzen diese Gnaden gar nicht. Und dann sagt der Herr, ihr, dass sie all diese Gnaden, die von den Menschen verschmäht werden, annehmen soll. Also, dass ich den Herrn bitte, das gilt jetzt für jeden von uns, Herr, ich bitte dich jetzt um all die Gnaden, die du heute bereithältst und bereit gehalten hast, für die ganze Menschheit und die viele Menschen bei dir überhaupt nicht abgeholt haben, nicht erwünscht haben, nicht gebeten haben, die hole ich jetzt alle ab. Für die Rettung vielleicht der unsterblichen Seelen, für die armen Seelen oder wie auch immer. Ja, das ist diese Aufforderung. Und wie einfach ist das? Und trotzdem tun wir es nicht, gell? Einmal sagt Jesus, meine Tochter, die Liebe hat mich herbeigeführt und die Liebe hält mich hier. Gemeint ist jetzt hier in der Eucharistie, sie war vor dem Tabernakel. Die Liebe hat mich herbeigeführt und die Liebe hält mich hier. Also Eucharistie, ein Ausdruck seiner unendlichen Liebe. Und dann sagt er, meine Tochter, wenn du wüsstest, welch großen Verdienst und Preis ein reiner Akt der Liebe zu mir hat, würdest du vor Freude sterben. Ein unwahrscheinliches Wort. Wenn du wüsstest, welch großen Verdienst und Preis ein reiner Akt der Liebe zu mir hat, würdest du vor Freude sterben. Ich habe in meinem Noviziatszeit einmal ein Büchlein gelesen von einer Schwester, ich habe den Namen vergessen. Und zwar, der göttliche Liebe sagt, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Es ist so ein Liebe sagt. Oder meine Mutter hat mich das kleine Geheimnis gelehrt, schon als Kind, nämlich, Jesus, ich liebe dich. Es ist ein Liebe sagt. Und Jesus, wenn ich das ernsthaft sage, wenn das mir ernst ist, überlege mal, dann sagt er, wenn du wüsstest, welch großen Verdienst und Preis ein reiner Akt der Liebe zu mir hat, würdest du vor Freude sterben. Also muss ja unwahrscheinlich sein. Schauen Sie, wie wenig Anstrengung kostet das? Zum Beispiel, wenn Sie etwas Unangenehmes zu tun haben, auch wenn es ganz alltägliche Arbeit ist, Sie müssen vielleicht jetzt mal putzen oder Sie müssen mal die Fenster wieder putzen oder Sie müssen die Wäsche machen oder weiß der Kuckuck oder Sie sind im Geschäft, eine unangenehme Arbeit, eine dreckige Arbeit oder weiß ich was. Es gibt so vieles, was aber einfach zu meinem Beruf gehört. Schauen Sie, warum nutzen Sie das nicht aus? Warum machen Sie es halt so mit hängenden Lippen? Ja? Man macht es halt. So schade dafür. Dann sag doch, Herr, aus Liebe zu dir mache ich das jetzt extra. Ein unwahrscheinlicher Liebesakt. Und du würdest vor Freude sterben, wenn du wüsstest, was der bewirkt im Reich Gottes. Also, kauf doch dein Leben aus, Mensch. Wie die Schrift sagt, nutz doch diese Kleinigkeiten des Alltags, kleinste Unannehmlichkeiten. Nicht? Einer, der spricht die Dummen an, nicht? Was halt immer wieder vorkommt, nicht? Man ist vielleicht ein bisschen beleidigt oder so. So sag doch, Herr, aus Liebe zu dir nehme ich das jetzt an und ich mache dem wieder Freude, wenn ich vorbeikomme. Ich halte dem nichts nach. Aus Liebe zu dir. Liebe sagt, du würdest vor Freude sterben, wenn du wüsstest, was das für eine Wirkung hat. Also, kauft euer Leben aus. Wie viele solche Kleinigkeiten gibt's? Du kannst doch immer wieder auch das sagen, Jesus, ich liebe dich. Schauen Sie, wenn das eiskalt ist, das ist ehrlich, mit dem Willen. Jesus hat ja gesagt, das ist das Entscheidende, was mit dem Willen geschieht. Im Willen liegt das Verdienst. Das Verdienst, ich liebe dich. Und gerade wenn es ganz trocken ist, dann ist die Liebe am reinsten. Dann suche ich nichts mehr für mich, ich suche nur ihn. Also Sie merken, das sind so einfache Sätze, in denen unwahrscheinliche Wirklichkeiten verborgen liegen. Und sie sind für uns alle so leicht möglich, oder? So leicht. Und wir können die Welt verändern. Und er setzt dann fort, ich sage es deshalb, weil du dich unentwegt durch die Liebe mit mir vereinigst. Denn das ist das Lebensziel deiner Seele. Damit du dich unentwegt durch die Liebe mit mir vereinigst, denn das ist das Lebensziel deiner Seele. Das kann er zu jedem von uns sagen. Das Lebensziel unserer Seele. Bleibt in meiner Liebe, sagt er bei Johannes. Ja? Mit ihm in Liebe vereint sein. Dass ich das immer wiederhole. Es gibt so viele so Unannehmlichkeiten, Kleinigkeiten des Alltags, wo ich sagen kann, Herr, aus Liebe zu dir. Ich liebe dich. Und ich bin mit ihm in dieser Verbindung. Dann sagt er, dieser Akt beruht auf dem Akt des Willens. Schauen Sie, er sagt es wieder. Und das ist das, was mir so wichtig geworden ist. Weil viele einfach meinen, ihr Gefühl, das sei die Realität. Das Gefühl ist nicht die Realität. Das sind oft ja, innere Schreie aus Verletzungen früherer Kindheit vielleicht, ja. Dieser Liebesakt beruht auf dem Akt des Willens. Da kann es eiskalt sein im Gefühl. Oder Sie haben gar keine Lust dazu. Und jetzt erst recht sage ich, Jesus, ich liebe dich. Ja. Es liegt auf dem Akt des Willens. Gut merken. Wisse, dass eine reine Seele demütig ist. Wenn du dich vor meiner Herrlichkeit beugst und verzehrst, dann verfolge ich dich mit meinen Gnaden und gebrauche die Allmacht, um dich zu erhöhen. Wunderbar. Wisse, dass eine reine Seele demütig ist. Denn Demut ist nicht eine Schlappschwanzerei. Demut hat mit Mut zu tun, mit Kraft. Das ist der Mut zur Wahrheit. Ja, der Wahrheit, so wie ich bin. Ja. Auch die Wahrheit, wie meine Gefühle gerade laufen. Nicht? Und wenn du dich vor meiner Herrlichkeit beugst, das ist die Anbetung, das kann die Kniebeuge ausmachen, und verzehrst, also im Sinn dieser Liebe zu ihm, dann verfolge ich dich mit meinen Gnaden und gebrauche die Allmacht, um dich zu erhöhen. Er gebraucht seine Allmacht, um mich zu erhöhen. Nämlich ganz in ihn hinein, auf diese göttliche Ebene. Er benutzt seine ganze Allmacht dazu. Also wunderbare Verheißungen. Und Sie merken, es sind lauter Dinge, die kann jeder tun. Nun, das Wort des Herrn über die Gnade, die nicht angenommen wird, da sagt er: Ich will mich den Seelen hingeben und ich will sie mit meiner Liebe erfüllen. Es gibt jedoch wenige Seelen, die alle Gnaden, die von meiner Liebe für sie bestimmt sind, annehmen wollen. Hören Sie, es gibt jedoch wenige Seelen, die alle Gnaden, die von meiner Liebe für sie bestimmt sind, annehmen wollen. Da muss ich mich fragen, will ich die alle annehmen? Bitte ich täglich drum, um diese Gnaden, die für mich bestimmt sind. Aber er sagt, meine Gnade geht nicht verloren. Falls sie von einer Seele, für die sie bestimmt ist, nicht angenommen wird, fällt sie einer anderen zu. Eben einer anderen, die offen ist, die um diese Gnaden bittet. Bei Gott geht nichts verloren. Wie unser alter Missionsbischof Reible in Australien gesagt hat, im Haushalt Gottes geht nichts verloren. Sonst und darum müssen wir das auch nutzen. Diese Gnaden bitten, auch um die, die andere Menschen gar nicht haben wollen, ihn gar nicht drum bitten. Und die Welt könnte sich verändern. Nun, einmal hatte die Schwester Faustina Pfortendienst. Es waren gerade ziemlich revolutionäre Unruhen damals. Und sie hatte Angst, dass ein böser Mensch kommt, eben an die Pforte. Und da sagte ihr Jesus: Meine Tochter, als du an die Pforte gingst, habe ich einen Cherubim über das Tor gestellt, um es zu beschützen. Sei beruhigt. Also er ist es dann auch wieder, der uns Schutz verleiht, gerade auch durch die Macht seiner Engel. Sie hat die Angst, das ist ja verständlich in einem Pfortendienst. Gerade zu revolutionären Zeiten, da weiß man ja nie, wer da gerade an die eine Klosterpforte kommt. Und sie schreibt dann: Als ich nach diesem Gespräch, also mit Jesus, zurückkam, sah ich eine weiße Wolke und in ihr einen Cherub mit verschränkten Armen. Also sie sah tatsächlich in der Wolke einen Cherubim mit verschränkten Armen über der Pforte. Sein Blick, sagt sie, war wie ein Blitz. Ich sah, wie das Feuer der Gottesliebe in diesem Blick brannte. Cherubim, Seraphim sind ja brennend vor Liebe zu Gott, ja, die Engel der Anbetung. Wie das Feuer der Gottesliebe in diesem Blick brannte. Das wäre ein paar Gedanken, dass wir die Gnaden, die der Herr uns bereithält, annehmen sollen. Dass wir auch die kleinsten Gnaden, also Sie verstehen jetzt, was gemeint ist, das, was Gott uns auch anbietet für unser ganz alltägliches Leben, dass wir die auch bewusst abholen. Dass wir nicht einfach unseren Alltag leben, so dass er halt lebt ist, und gar nicht dran denken, ja, vielleicht mal was beten oder so, aber nicht bewusst die Gnaden des Herrn abholen, die er mir für den heutigen Tag eigentlich bereitet hat. Und wenn Sie am Beginn des Tages das Vaterunser beten, dann tun Sie das eigentlich und tun Sie es bewusst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Brot für heute gib uns heute. Die Gnade für heute gib uns heute. Das ist mit gemeint. Jetzt möchte ich noch ein paar Gedanken bringen, und zwar über die Demut. Das sind alles wichtige Meilensteine auf dem Weg der Vollkommenheit, auf dem Weg der Christusnachfolge, eben auf diesem Weg der Heiligung. Als Schwester Faustina trotz ehrlichen Vorsatzes wieder mal einen Fehler beging, es ging um eine kleine, kaum gewollte Unvollkommenheit, spürte sie einen sehr lebhaften Schmerz in sich, sodass sie ihre Tätigkeit unterbrach und in die Kapelle eilte und Jesus zu Füßen fiel, um in Liebe und großem Leid sich beim Herrn zu entschuldigen. Sie sagte: Ich schäme mich umso mehr, weil ich gerade erst am Morgen nach der Heiligen Kommunion im Gespräch mit ihm Treue versprochen habe. Und da hörte sie die Worte: Gäbe es diese kleine Unvollkommenheit nicht, wärest du nicht zu mir gekommen. Wisse, so oft du zu mir kommst, dich demütigst und um Verzeihung bittest, gieße ich ein Übermaß an Gnaden über deine Seele. Deine Unvollkommenheit schwindet vor mir und ich sehe nur noch deine Liebe und deine Demut. Du verlierst nichts, aber du gewinnst viel. Also er bringt, oder sie selber bringt hier ein Beispiel für diese wahre Demut. Bei ihr ging es in diesem Falle um eine kaum gewollte Unvollkommenheit. Aber das hat sie sehr geschmerzt. Und das ist das, was eben ein grobschlächtiger Mensch gar nicht verstehen kann. Grobschlächtig meine ich, der mit Gott so ein bisschen grobglotzig umgeht, der keine feine Liebe zu Gott hat, so nur so erfüllte Gesetze, dass er halt nicht in Hell kommt und so. Dagegen der Mensch, der beginnt wirklich in diese Liebe Gottes einzusteigen, das heißt, der auch beginnt, ja, Jesus zu sagen, ich liebe dich. Und wo diese Liebe immer feinfühliger wird, da werden auch Unvollkommenheiten, ja, zu einem Schlag ins Konto. Das heißt, sie verletzen mich, sie stören diese Liebe. Und so etwas ist da geschehen und sie geht gleich zum Herrn. In dem Fall geht sie in die Kapelle. Gut, nicht jeder von uns hat jetzt gleich die Möglichkeit, in eine Kirche fürs Allerheiligste zu gehen. Aber wir wissen ja, der dreifaltige Gott lebt in uns. Wir können jederzeit zu ihm gehen. Vielleicht in Form ihres Herrgottswinkels oder eines Kreuzes oder eines Bildes, je nachdem. Und können ihm einfach um Vergebung bitten. Nicht? Dass uns das wieder passiert ist, dass diese Störung der Liebe wieder vorgekommen ist. Nicht? Und das ist wahre Demut. Wissen Sie, dieser Mut zu dieser Wahrheit. Ich habe die Liebe gestört. Durch diese Unvollkommenheit oder Sünde. Und vielleicht mal sich bewusst werden, gebe ich das zu? Gebe ich das sofort zu? Gebe ich das immer zu? Oder rede ich mich heraus? Ja, lieber Gott, entschuldige, aber das war halt jetzt mal ein Fehler, nicht? Oder ja, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Der andere, der hat mich jetzt auf den Nerven rumgetrampelt. Oder das haben wir jetzt einfach gestunken. Wenn Sie, wir reden uns oft raus, anstatt einfach klar zu sagen, Vater, begnade, Vater, ich habe gesündigt. Einfach zu ihm zu gehen, nicht? Und dann dürfen wir auch die Worte hören. Gäbe es diese kleine Unvollkommenheit oder Sünde oder was auch immer mir passiert ist, gäbe es die nicht, wärest du nicht zu mir gekommen. Wisse, so oft du zu mir kommst, dich demütigst und um Verzeihung bittest, gieße ich ein Übermaß an Gnaden über deine Seele. Deine Unvollkommenheit schwindet vor mir und ich sehe nur deine Liebe und deine Demut. Du verlierst nichts, aber du gewinnst viel. Also selbst durch so ein Versagen noch mehr gewinnen, als wenn wir nicht versagt hätten. Aber es bedarf dieser Ehrlichkeit, dieser Demut, es vor ihm zu bekennen, ihn um Vergebung zu bitten und die Liebe zu erneuern. Ist doch wunderbar, so ein Wissen. Wir brauchen nicht über unsere Sünden nachjammern, sondern vor ihm bringen, bereuen und dann wissen, dass er eine Fülle der Gnade über uns ausgießt. Schwester Faustina schreibt einmal: O Demut, du herrliche Blume, ich sehe, dass dich nur wenige Menschen besitzen. Ob deshalb, weil du so schön und zugleich schwer zu gewinnen bist, ob deshalb, sicher beides. Wie schön und zugleich schwer zu gewinnen. Gott selbst findet Gefallen an dir. Über einer demütigen Seele stehen die Schleusen des Himmels offen und ein Meer von Gnaden strömt auf sie nieder. Wie schön ist eine demütige Seele, aus ihrem Herzen steigt wie aus einem Weihrauchgefäß lieblicher Duft auf und dringt durch die Wolken bis hin zu Gott, um sein heiligstes Herz zu erfreuen. Einer solchen Seele versagt Gott nichts. Sie ist allmächtig, diese Seele. Sie ist allmächtig. Sie beeinflusst das Schicksal der ganzen Welt. Die demütige Seele, überlegen Sie mal, sie beeinflusst das Schicksal der ganzen Welt. Und dann bittet Schwester Faustina, o reinste, aber auch demütigste Jungfrau, hilf mir, diese Demut zu erlangen. Ich kann verstehen, warum es so wenige Heilige gibt. Es gibt wenige Seelen, die tiefe Demut haben. Deshalb gibt es so wenige Heilige. Also die Demut, einfach die Schuld zugestehen, Gott um Vergebung bitten, um dann die Fülle der Gnade zu empfangen. Wissen Sie, das ist es, diese Demut. Jesus begegnet ihr eines Tages als Kind und sie nimmt ihn ganz tief ans Herz. Und sie fragt ihn, warum er in dieser Gestalt zu ihr kommt. Und er sagt, weil ich dich geistige Kindheit lehren will. Ich will, dass du ganz klein bist. Denn wenn du klein bist, trage ich dich an meinem Herzen, so wie du mich jetzt an deinem Herzen hältst. Also dieses Kindliche vor Gott, das ja Jesus immer wieder betont. Nicht? Dann kann er mich ganz in sein Herz ziehen, das ist seine Sehnsucht. Und einmal schreibt sie in ihr Tagebuch, ich erniedrige mich niemals und vor niemandem. Schmeicheleien kann ich nicht ausstehen. Also in diesem Sinn erniedrigt sie sich niemals und vor niemandem. Ist im Sinn von Scheinheiligkeit, buckelige Demut. Schmeicheleien kann ich nicht ausstehen. Die Demut ist nur Wahrheit. Die Demut ist nur Wahrheit. Nicht? Der Mut zur Wahrheit. In aufrichtiger Demut ist keine Kriecherei. Obwohl ich mich als Geringste im ganzen Kloster sehe, freue ich mich andererseits an der Würde, Jesu Braut zu sein. Es macht mir wenig aus, dass ich manchmal auf die Meinung stoße, ich wäre hochmütig. Also bei anderen, andere meinen, sie sei hochmütig. Aber ich weiß, dass das Urteil der Menschen den Grund des Handelns nicht sieht. Ja. Also sehr klare, deftige Worte. Und einmal sagt ihr der Herr, meine Tochter, drei Tugenden sollen dich besonders schmücken. Demut, Reinheit der Meinung und Liebe. Demut, das ist die Wahrheit, ja, über sich selber, über alles. Reinheit der Meinung, nicht so verschiedene Meinungen, sondern die Reinheit der Meinung, ehrlich heißt das, und Liebe. Drei Tugenden sollen dich besonders schmücken. Tue nicht mehr als das, was ich von dir verlange. Und nimm alles an, was meine Hand dir darreicht. Also nicht mehr, als was er verlangt. Er überfordert mich nicht. Bemühe dich, in Sammlung zu leben. Damit du meine Stimme hören kannst, die so still ist, dass sie nur von Seelen vernommen werden kann, die in Sammlung leben. Wir sind oft so ausgegossen, so ausgeschwemmt. Nicht? Dauernd kracht's und scheppert's um uns herum, nicht? Wir kommen überhaupt nicht zur Ruhe. Gott kann gar nicht zu uns sprechen. Wir können seine Stimme gar nicht hören. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch in dieser Welt lernen, in der Sammlung zu hören, im Hören auf ihn in mir. Liebe Brüder und Schwestern, ich denke, Sie haben wieder sehr vieles nachzudenken. Hoffentlich haben Sie nicht schon wieder die Hälfte vergessen. Und es sind so oft schlichte, einfache Dinge für den Alltag, dass wir den Weg der Heiligung wirklich gehen, auch zum Heil der Menschen und zur Freude des dreifaltigen Gottes. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen, Pater Burb, für diesen Vortrag und das Mitnehmen auf dem Weg der Heiligung zu sagen, dass Sie uns näher gebracht haben, was kleine Gnaden sind und was die wahre Form von Demut ist. Herzlichen Dank. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich zum Beispiel eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. Sie können sich diese Sendung aber auch als Podcast von unserer Homepage herunterladen, www.horeb.org. Das wäre das, was Sie eingeben müssen. Pater Bub, darf ich Sie abschließend bitten um Ihren priesterlichen Segen für uns?
Herr, so bitten wir dich, dass du in deiner ganzen Fülle der Barmherzigkeit jetzt deine Gnade und deinen Segen über alle Zuhörer und Zuhörerinnen ausgießt, dass sie wirklich innerlich angetrieben werden von dieser Sehnsucht nach Heiligkeit und Vollkommenheit, von dieser Sehnsucht, dich zu lieben und jeden Augenblick und alles, was sie tun, alles auch Unangenehme, immer aus der Liebe zu dir zu tun. Lass alles zum Brennholz ihrer Liebe zu dir werden. Und so segne euch und stärke euch auf diesem Weg, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Bitte schön, ja.
Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal zum Teil 6, die Barmherzigkeit Gottes. Alles Gute.
Danke ebenfalls.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich alles Gute. Einen gesegneten Tag. Ihre Claudia Kundrun.